Prophetische Rede, das ist ein Thema, wo ich mich sehr, sehr schwer getan habe. Weil man kann so viel zu diesem Thema hören, das wird so unterschiedlich gesehen und soll ich jetzt die Meinung von dem Prediger vertreten oder von dem und habe gesagt, nö, will ich eigentlich nicht, habe ich eh nicht so vor, sondern ich will einfach mal schauen, was sagt die Bibel, will das einfach mal so nacheinander stellen, auch wie bei dem letzten Thema, prophetische Rede verachtet nicht. Das ist ein Thema, was, glaube ich, nicht so ganz häufig in unseren Predigten vorkommt. Ich weiß nicht, wie oft ich da schon drüber gepredigt habe. Ich befürchte gleich null oder nur so ganz am Rand irgendwie. Aber Paulus spricht ja dieses Thema so ungeheuer positiv an hier. Verachtet das nicht. Das sagt ja, also das ist gut, wenn das im Gottesdienst oder überhaupt vorkommt, prophetische Rede. Also verachtet das nicht. Aber danach kommt ja dann, aber prüft sie und das Gute davon, das behaltet. Also das gehört zusammen. Aber mein persönlicher erster Satz zur prophetischen Rede wäre wohl eher, wenn man mich so darauf ansprechen würde, oh, da sind wir jetzt mal ein bisschen vorsichtig, ja, bei prophetischer Rede. Passt doch mal auf, was da dann so kommt, was Leute dort dann auch sagen. Ich wäre eher misstrauisch, einer prophetischen Rede zu begegnen. Wahrscheinlich, weil ich gar nicht weiß, was es ist oder weil ich irgendeine Prägung mitbekommen habe. Eigentlich habe ich aber prophetische Rede auch sehr positiv erlebt. Ein Referent bei einem Gemeindeabend zu Anfang der Nullerjahre, da auf der letzten Stelle, wo ich war, da war auch gerade das Haus neu gebaut, der kam dort und das Erste, was er uns sagen wollte, war, dass er ein Bild für uns als Gemeinde hätte. Ich dachte, oh, was kommt jetzt? Da wurde ich dann schon ein bisschen nervös, ein Bild für unsere Gemeinde vor 25 Jahren, das war schon etwas Besonderes. Und er sagte nur, dieses Bild, das er bekommen hätte für uns, wäre, dass das eine sprudelnde Quelle für das Gäu werden wird. Also Herrenberg Gäu, hier ist man nicht mehr Gäu, oder? Nee, ne? Genau, aber Herrenberg Gäu. Und kurz danach war ich auf einem Seminar und da hat eine Teilnehmerin das gleiche Bild mir zugesprochen. Ich dachte, puh, was passiert hier? Und ich denke, wir haben das als Gemeinde genau so erlebt. Da ist so viel Sprudelndes passiert, was einfach geschehen ist, was wir nicht gewollt, also wir wollten das, ne? Aber wir haben es nicht gemacht. Und ich begreife das bis heute nicht, was wir da erlebt haben. Aber ein Bild, jemand spricht das, sagt, das habe ich so empfangen von Gott, ich weiß nicht, was daraus wird. Und wir haben dieses Bild einfach empfangen, uns gefreut und in Erwartung einfach mal dankbar stehen gelassen. Mal gucken, was passiert. Wir mussten uns ja auch einfach nur beschenken lassen. Wir mussten ja gar nichts machen, wir mussten das auch nicht beurteilen, wenn es nichts gewesen wäre, okay, dann wäre es halt nichts gewesen. Wir konnten es einfach stehen lassen. Und wir mussten jetzt auch nicht in eine übereifrige Hektik oder Euphorie dann ausbrechen. Ich glaube, das muss ich auch noch weitermachen hier. Jetzt kommt's. Wir mussten da nicht in eine Euphorie ausbrechen, sondern ganz nüchtern, wir werden sehen, was Jesus jetzt tut. Und wir haben erlebt, er hat es getan. Es gibt einen Vers in 1. Petrus 1, Vers 13, da heißt es, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ich habe diesen Vers gelesen und dann auch noch, was davor steht, das fasse ich kurz zusammen. Petrus schreibt dort vorher von den Propheten, die Jesus prophezeit haben und sie haben durch den Heiligen Geist das Evangelium von der Rettung und Gnade durch Jesus verkündet. Und dann kommt eben dieser Satz, darum, umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ich glaube, dass Petrus hier uns einen sehr, sehr guten Weg zeigt, auch in der Prophetie. Es geht gar nicht so sehr um die Propheten oder so. Es geht gar nicht so sehr, dass wir irgendeinen Nervenkitzel in den Botschaften da empfangen durch irgendwelche übernatürlichen Dinge, die uns da offenbart werden. Nein, seid einfach ganz nüchtern. Stärkt euren Verstand. Und dann guckt mal. Aber eigentlich macht das ja schon was her, ne, wenn eine Gemeinde Prophetien empfängt. Eigentlich wäre doch schön, oder wenn da jedes Mal eine Prophetie kommen würde, ein Bild oder so. Petrus sagt, stärkt euren Verstand, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung auf die Gnade, nicht auf die Prophetien, nicht auf den Propheten und ihre Botschaften oder so, nein, auf die Gnade. Ein paar Hinweise aus dem Alten Testament zu Propheten und den Prophetien. 5. Mose 18. Doch wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Also eine ganz große Verantwortung. Wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts draus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Sehr, sehr logisch, aber sehr wichtig. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm und dann geht es so weiter. Reden, prophetisches Reden und es kommt nicht von Gott, bleibt nicht ohne Strafe. Und er sagt hier nochmal, wie soll ich es rauskriegen? Wartet mal ab, was draus wird. Guckt es euch einfach mal an und dann werdet ihr schon sehen. Prüft, nüchtern bleiben und den Verstand einsetzen. Das ist auch an dieser Stelle gefragt. Dann eine weitere Stelle aus 5. Mose 34. Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Und da wird das als ein ganz besonderes Merkmal von Mose beschrieben, Angesicht zu Angesicht. Das zeigt von einer ganz tiefen Nähe. Ein Prophet, der braucht diese Nähe zum Herrn, zu Gott. Ohne das fällt das alles in sich zusammen. Oder 1. Samuel 3, Vers 20. Und ganz Israel von dann bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Ganz Israel erkannte das. Man erkannte das in dieser Person, dass das ein Prophet ist. Also nicht irgendwie selbst ernannt, man spürte das, man sah das an ihm, an seinem Reden, an seiner Art, wie er mit Leuten wahrscheinlich umging. Das Volk erkannte und man war sich einig, das ist ein Prophet. Nicht irgendwie einer, der meint, er kann da irgendwas sagen. Sie alle waren sich einig. Propheten haben dem Volk und auch den Königen Konsequenzen aufgezeigt. Wenn sie so weitermachen ohne Gott, dann wird es Gericht geben. Und dann werden sie das deutlich spüren. Propheten haben den Königen geholfen, auch Entscheidungen zu treffen, was sie tun soll, was will Gott. Sie haben Gott gefragt. Propheten haben aber ganz stark auf den Messias hingewiesen, der da kommt. Und erklärt, wer ist dieser Prophet? Wie werdet ihr ihn erkennen? Propheten waren nicht unbedingt die Lieblinge der Nation, gerade deswegen, weil sie deutlich geredet haben, weil sie auch Gericht geredet haben, weil sie gesagt haben, so geht's nicht weiter, ihr müsst umkehren, ihr müsst euch verändern. Es war unbequem, weil sie die Wahrheit sagten. Und Propheten wurden geschlagen, sie wurden gehasst und sie wurden verachtet. Ja. Aber es gab eben auch die falschen Propheten, die auftauchten. Sie redeten nach dem Mund der Könige, um vielleicht da mehr Geld zu kriegen oder besseres Auskommen oder sowas zu haben, und nach dem Mund der Leute. Und darum waren sie kraftlos. Und sie waren bedeutungslos, diese Propheten. Und die Propheten haben letztlich versucht, die Könige und das Volk immer wieder bei Gott zu halten und sie Gott zu Gott zurückzuführen und zurückzuziehen. Das war ihr tiefstes Anliegen von den Propheten. So, Prophetie als Vorhersage der Zukunft, womöglich noch meiner persönlichen Zukunft, geht, glaube ich, am Hauptauftrag der Propheten vorbei. Das geschieht eher am Rande. Manchmal, es gibt ein paar Stellen dazu, aber das ist nicht das, was den Propheten eigentlich ausmacht. Meistens geht es eben um das Gericht und es geht um den Messias. Es geht um den, der da kommen soll. Der Blick in die Zukunft dreht sich um die Gnade, die da kommen soll, um den Messias, um das Volk Gottes und wie der Rettungsauftrag vollendet werden wird. Das ist es, wenn Sie in die Zukunft schauen. Nun das Neue Testament. Und da gibt es ein Kapitel, bei Paulus im 1. Korinther 14, der scheint mir hier ganz wesentlich zu sein für die Bedeutung der Prophetie heute und wie sie auch gelebt werden kann in einer Gemeinde. Da gibt es hier den Vers, 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, aber am meisten darum, dass ihr prophetisch redet. Das sagt Paulus. Boah, das ist ein Satz, der steht da. Den können wir jetzt auch nicht irgendwie relativieren und so. Er sagt, aber am meisten darum, dass ihr prophetisch redet. Das, sagt er, das ist ganz, ganz wichtig unter den geistlichen Gaben. In 1. Korinther 12, zwei Kapitel vorher, hatte er ganz ausführlich über die Geistesgaben gesprochen. In Vers 31 auch. Strebt aber nach den größeren Gaben und ich will euch noch einen besseren Weg zeigen. Also die prophetische Rede scheint hier wohl dazu zu gehören, zu diesen größeren Gaben, die wichtig sind für die Gemeinde. Strebt danach, aber noch einen besseren Weg. Erst vielleicht noch einen Satz, das Streben. Streben, denke ich, heißt hier nicht, sie technisch einzuüben. Streben heißt nicht, sie zu erzwingen, diese Gaben. Es bedeutet eher, sich dafür zu öffnen, Gott darum zu bitten und sich nicht dafür zu verweigern. Und in Vers 30 hatte er vorher schon gesagt, nicht alle können alles. Ich will euch einen besseren Weg zeigen, sagte er, 1. Korinther 13, 1 und 2. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre das alles nichts. Nichts, bedeutungslos, wenn das nicht dahinter steht. Und deswegen die Geistesgaben, dann kommt das große Kapitel, das hohe Lied der Liebe, wo Paulus die Liebe beschreibt und sie in den Zentrum stellt. Und dann noch ein Kapitel über zwei Geistesgaben, die Prophetie und auch die Zungenrede und die Auslegung der Zungenrede. Aber mittendrin die Liebe. Und da spricht er über den Weg der Liebe. Ohne die Liebe ist das alles nichts. Noch einmal zurück zu 1. Korinther 14, 1. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gabe des Geistes, aber am meisten darum, dass ihr prophetisch redet. Ich will jetzt schnell machen und deswegen verhaspel ich mich hier die ganze Zeit. Tut mir leid. Ein Leben in Liebe zu leben ist das Höchste. Das stellt er über alles andere darüber. Aber dazu kommen eben doch auch die geistlichen Gaben. Ja, die gehören da rein, aber eingebettet in die Liebe. Und wir dürfen auch um die geistlichen Gaben bitten. Aber er sagt, die prophetische Rede hat ein ganz besonderes Gewicht. Er sagt dann, wer in Zungen redet, der redet in Geheimnissen, keiner versteht sie. Und deswegen darf die Zungenrede auch nur in Verbindung mit Auslegung öffentlich vorkommen. Aber prophetische Rede spricht nämlich in unser Leben und in unsere Situation hinein. Und das ist öffentlich, jeder versteht es und deswegen so wichtig. Und er gibt der prophetischen Rede drei Richtungen. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Hier sagt er, was bedeutet jetzt die prophetische Rede für uns? Was steckt da eigentlich dahinter? Diese drei Dinge, Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Erbauung, das erste. Die Grundbedeutung davon kommt eigentlich von einem Hausbau. Ein Haus wird gebaut und das wird jetzt übertragen auf die Gemeinde, auf die geistliche Gemeinde, die das Haus Gottes ist. Dass sie eben geistlich aufgebaut wird und ein Ort wird, in dem Gott geehrt wird. Also, das, was dort in der prophetischen Rede geschieht, hat das Ziel, dass Gemeinde geistlich aufgebaut wird. Also, wenn durch unsere Verkündigung, durch Seelsorge, in unseren Gesprächen, durch die Zeugnisse, all das, genau dies geschieht, dass Menschen anfangen, Jesus mehr zu lieben, dass ihr Leben verändert wird und sie das Leben und diese Welt von Jesus her sehen und sie die Liebe leben in dieser Welt, dann geschieht das, geschieht hier prophetische Rede. Wir stellen uns da vielleicht irgendwas ganz Besonderes drunter vor, aber das ist etwas, was die Gemeinde braucht und was auch immer wieder passiert und ich denke auch hier heute passiert ist. Erbauung, das ist Prophetie. Dann Ermahnung, wir haben noch vielleicht im Ohr das Gericht aus dem Alten Testament. Das ist die Aufforderung und Ermutigung, Jesus ähnlicher zu werden und den Glauben auch zu leben, umzukehren, Dinge loszulassen in seinem Leben. Auch das ist prophetische Rede, die deutlich wird und sagt, ey, du kannst so nicht weiterleben, kehre um zu Jesus. Und wenn wir einander helfen, diesen Weg mit Jesus, den geraden Weg mit Jesus zu gehen, dann ist das auch prophetische Rede. Das heißt auch Konsequenzen aufzuzeigen. Wenn du aber den anderen Weg weitergehst, dann wird etwas passieren, was dir nicht gut tun wird. Aber auch nie ohne die Liebe und nie ohne Begleitung und Hilfe, Ermahnung, prophetische Rede. Dann Trost. Trost, würde ich sagen, eigentlich Seelsorge, an die Verheißungen Gottes erinnern, wie wir das heute auch gehört haben, an die Verheißungen Gottes erinnern. Und dann passiert etwas im Menschen. Ein Mensch wird getröstet, ein Mensch geht seinen Weg mit Jesus. Auch den Heilsplan Gottes aufzuzeigen. Gott hat noch einen Plan mit dieser Welt und er kommt zu seinem Ziel. Und dann den anderen an die Hand, Jesus, den anderen an die Hand zu nehmen, hin zu Jesus. Und wenn ich diese Worte lese, dann denke ich, wir erleben hier unter uns sehr viel Prophetie. Wir würden es vielleicht nie so nennen, aber wir erleben das. Jetzt verstehe ich auch Paulus, dass er hier sagen kann, danach streckt euch aus. Ja, genau, das wollen wir doch. Genau deswegen feiern wir Gottesdienst, deswegen sind wir zusammen. Wir strecken uns danach aus, darum bemühen wir uns. Und ich glaube, dass sich an Erbauung, an Ermahnung und Trost unser Miteinander auch messen lassen muss. Und alles soll in Liebe geschehen. In Vers 6 sagt Paulus noch etwas Interessantes. Kapitel 14. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Das sind vier Sachen, die er hier aufzählt. Offenbarung, Erkenntnis, Prophetie und Lehre. Das scheint nicht eins zu sein. Das scheint etwas sehr Unterschiedliches zu sein, wenn er das hier aufzählt. Offenbarung, etwas von Gott wird aufgedeckt. So wie wir das auch in der Offenbarung dann lesen am Ende der Bibel. Der Weg zur Wiederkunft Jesu und in den neuen Himmel, die neue Erde hinein, das wird uns aufgemacht, wird aufgedeckt, uns offenbart. Solch eine Rede kennt Paulus. Dann die Rede der Erkenntnis. Wir erkennen Jesus tiefer. Wir werden in eine tiefere Beziehung mit Jesus hineingeführt. Wir erkennen Jesus und es überwältigt uns. Dann die Prophetie, Erbauung, Ermahnung, Trost und dann noch die Rede der Lehre. Zusammenhänge in der Bibel zu verstehen, Gottes Plan entdecken, Gottes Wort erforschen, was bedeutet das Lehre? Paulus unterscheidet hier und wirft nicht alles in den Topf der Prophetie hinein. Vers 24 und 25. Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger und Unkündiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Er erkennt sich selbst in der prophetischen Rede, er erkennt Gott, er fängt an, Gott anzubeten. Ich musste da an Petrus mit dem Fischfang denken. Da war das genauso, als er erkennt, wer er vor Gott ist. Da geht er in die Knie. Und dann, ich komme zum Ende, Vers 26. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Ich habe so gedacht, so während ich dann da unten saß, dass genau das, was hier heute geschehen ist und passiert ist. Es ist ein sehr, sehr lebendiger Gottesdienst. Viele beteiligen sich und viele nehmen daran teil. Und dann heißt es weiter, auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Das wird nicht einfach nur so da in den Raum gestellt. Lasst die anderen darüber urteilen. Und entscheiden, ist das jetzt von Gott oder nicht. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Und der letzte Vers, wenn einer meint, er sei ein Prophet und vom Geist erfüllt, der erkenne, dass es das Gebot, dass es das Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Also, Prophet hat sich daran zu halten. Es gibt keine Alleingänge. Es geschieht alles im Rahmen der Gemeinde. Alle prüfen, alle sind mitverantwortlich. Und das ergibt gereifte, es gibt verwurzelte Jüngerschaft dadurch in der Gemeinde. Ich bin gespannt, wie Gott durch euch reden wird, was Gott uns zu geben hat an Erbauung, an Trost, an Ermahnung, dass prophetische Rede geschehe. Amen. Lieber Herr, ich danke dir von Herzen, dass du sehr konkret reden willst in unser Leben und dass du uns an die Hand nehmen willst hin zu dir, dass du uns erbauen willst, aufbauen willst, aber auch zurechtbringen willst, dass du uns trösten willst. Und ich bitte dich, dass wir das füreinander sein können, dass wir Propheten füreinander sein können auf diesem Weg mit dir. Danke für den Segen, den wir erleben hier untereinander. Danke für deine Nähe, danke für deine Gnade, um die es letztendlich geht. Amen.